Besonders bei Naturkatastrophen hören wir diese Frage ganz besonders. Da ist es ja schwer, auch jemanden zu finden, der irgendwie konkret verantwortlich dafür ist. Und man fragt dann relativ schnell, warum? Wie kann Gott es zulassen? Sowohl persönlich für mich als auch ganz allgemein. Hätte Gott das denn nicht verhindern können? Manche gehen dann so weit und sagen, wenn das so ist, dann kann es eigentlich keinen Gott geben. Denn, so ist die Logik, wenn Gott allmächtig und liebevoll ist, dann kriegen wir das nicht zusammen. Entweder er ist mächtig, dann ist es ganz schön sarkastisch, solche Dinge zuzulassen. Oder er ist liebevoll, aber dann kann er doch nicht allmächtig sein, sonst würde er doch sowas verhindern. Diese Frage, die nennt man die Theodizee-Frage, die hat die Christen über Jahrhunderte, 2000 Jahre lang mindestens, immer wieder beschäftigt. Wie kann das sein? Wie kann Gott so etwas zulassen? Und häufig, wenn wir dann Menschen diese Frage stellen hören, dann kippt es in einer Sekunde, von einer Sekunde zur anderen, von ziemlich, mir ist eigentlich Gott relativ wurscht, ich brauche ihn nicht im Leben, er bedeutet mir nicht sehr viel. Und dann passiert so etwas und dann schlägt es um in, da ist offensichtlich ein Gott und warum tut er nichts? Wie kann er so etwas zulassen? Finde ich ganz interessant. Menschen, die jahrelang, monatelang nie etwas von Gott gesprochen haben, es passiert etwas und dann kommt relativ schnell dieser Vorwurf, Mensch, wie kann denn das sein? Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott einerseits allmächtig sein und andererseits ein liebevoller, ein fürsorglicher, ein Gott, der sich um uns kümmert? Neben oder in dieser Frage schwingt einerseits die Frage nach Gott. Also wer ist er eigentlich? Warum lässt er sowas zu? Aber da ist auch die Frage ganz allgemein nach unserem Umgang mit Leid, mit Schmerzen. Es ist auch irgendwo die Frage nach dem Sinn von Leid. Also in dieser Frage, warum, auch wenn vielleicht das Wort Sinn nicht genau verwendet wird, aber es schwingt irgendwie mit die Frage nach dem Sinn. Die Frage kommt auch sehr persönlich, eben wie in dem Beispiel der Patientin von Carsten. Wie kann das sein? Warum ich? Weshalb ich? Warum verliere ich meinen Job, sagt vielleicht der eine, und nicht mein arroganter Kollege? Warum ist mein Kind krank, wo ich mich doch so für Gott einsetze? Warum passiert jetzt mir dieser Unfall, wo ich doch normal gar nicht besonders unvernünftig und unvorsichtig bin? Warum? Warum verhindert das Gott nicht? Wenn er allmächtig ist, wäre es doch ihm ein kleines, diese Dinge zu verhindern. Ich weiß nicht, ob euch diese Frage begegnet. Also mir begegnet die Frage von anderen Menschen relativ häufig und wir fragen sie uns ja auch für uns selber. Im ganz Kleinen, aber auch in ganz großen Zusammenhängen. Wie kann das sein? Wie kann Gott das alles zulassen? Und interessant ist, dass wir in einer Zeit leben, die sehr auf uns konzentriert ist. Es geht eigentlich in ganz, ganz vielen Bereichen unseres Lebens darum, dass wir uns wohlfühlen. Wellness, Gesundheit. Wir wollen, dass es uns gut geht. Heute Morgen Stuttgarter Zeitung oder da diese Sonntagsausgabe, Titelblatt unter dem Stichwort Leben heißt, ich gewinnt. Und dann sind so drei Würfel, ich, ich, ich. Und dann ist der Untertitel sogar, zu viele Menschen verkaufen sich unter Wert. Ihnen fehlt Durchsetzungsvermögen. Experten, hört mal gut zu, Experten plädieren für ein bisschen mehr Egoismus. Zeitung heute Morgen. Es geht um mich. Ich muss mich doch durchsetzen. Ich muss doch, es muss mir doch gut gehen. Es muss doch mir gefallen. Und wisst ihr, was die Konsequenz daraus ist? Wenn das oberste Gut das ist, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle, Wellness, diese ganzen Trends, die wir heute haben, Gesundheit, ein globaler Trend und übrigens auch ein globaler Markt zu diesem Thema Gesundheit, Anti-Runzel-Creme und ich weiß nicht, was man sonst so alles machen kann. Das ist ein Riesenthema heutzutage. Es muss uns gut gehen und wehe, es geht uns nicht gut. Wisst ihr, was dann passiert? Dafür gibt es eigentlich keinen sinnvollen Platz. Wenn mein oberstes Ziel ist, es muss doch mir gut gehen, ich muss mich doch wohlfühlen, ich muss doch alles schön haben. Und wenn es dann nicht so ist, dann haben wir genau dafür überhaupt keinen Platz und keine Antwort. In unserer Gesellschaft wird es sehr verdrängt. Es darf irgendwie nicht sein, dass es nicht gut geht. Und wenn es so kommt, dann muss man ganz schnell reparieren. Irgendwie durch Technik, durch Gesundheit, durch Medizin, durch was immer. Man muss es sofort wegbekommen. Es darf doch nicht sein. Und dann steht plötzlich diese Tatsache doch vor uns. Einfach da, als nackte Tatsache. Etwas schiefgegangen, etwas nicht funktioniert, Krankheit, vielleicht sogar Tod, Leid. Egal ob Naturkatastrophe oder vielleicht Leid durch Menschen, die sich so verhalten haben. Ob ein Erdbeben in Asien oder vielleicht der Terror des IS, der uns derzeit heimsucht. Egal ob Kinder und Krankheit oder Turbulenzen am Finanzmarkt, die wir nicht beeinflussen können. Es ist interessant, die Frage von Carsten und seiner Patientin, womit habe ich das verdient? Vor wenigen Wochen war meine Schwester hier im Gottesdienst und sie hat ja mit Glaube und Christsein ganz wenig am Hut. Und sie hat Helga Hartmeier hier getroffen und sie hat ihr gesagt, das hat die Falsche getroffen. Du hast das doch nicht verdient. Und wisst ihr, was die Antwort, oder du hast dir doch nichts zu Schulden kommen lassen, hat sie gesagt. Und Helga Hartmeier war so schlagfertig, war total von Socken, sowas zu sagen. Sie hat gesagt, weißt du was, Froni, um Schuld geht es hier gar nicht. Die Schuld ist doch schon bezahlt. Ich fand das den Hammer. Froni, meine Schwester, konnte es nicht einordnen. Es muss doch alles gut gehen. Ich muss doch wohlfühlen. Und dann ist Helga, die sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Und warum ist sie so krank? Gott, das ist doch nicht fair. Wie kann das sein? Und dann sagt Helga ganz locker und ganz fröhlich, es geht nicht um Schuld. Die Schuld ist schon bezahlt. Für die muss ich nicht nochmal bezahlen. Das hat Jesus Christus am Kreuz für mich bereits getan. Und wenn wir über das Thema Leiden nachdenken, dann finde ich das so interessant, dass das in der Bibel ganz, ganz häufig vorkommt. So sehr es unsere Gesellschaft versucht zu verdrängen und wegzuschieben, in der Bibel kommt es ganz häufig vor. Ganz am Anfang, ersten ein, zwei Seiten, 1. Mose 3, Sündenfall, was passiert, was ist die Konsequenz? Leid. Schmerzen, davon ist die Rede dort in 1. Mose 3, Schmerzen bei der Geburt, Schwierigkeiten für den Mann beim Bearbeiten vom Acker. Das heißt, Leid und Not beginnt ganz am Anfang der Bibel bereits. Und dann ganz, 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 ganz häufig kommt dieses Thema und am Ende, ganz hinten an der Bibel, wo es von dem Himmel die Rede ist, von unserer Ewigkeit bei Gott, was ist da davon die Rede? Da heißt es, es kommt mal eine Zeit, diese Hoffnung, wir kommen nachher nochmal drauf, diese Hoffnung auf eine Zeit, was? Ohne Tränen, ohne Tod, ohne Leid, ohne Geschrei. Offenbarung, ganz hinten. Das heißt, das Thema Leid zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel und sie nimmt an ganz, ganz vielen Stellen genau dazu auch Stellung. Dazwischen sind in der Bibel ganze Bücher, die sich mit dem Thema Leid auseinandersetzen. Wer mal das Buch Hiob gelesen hat, 42 Kapitel sind es, glaube ich, zum Thema Leid. Die Klagelieder, ein kleineres Buch im Alten Testament, Klagen, Leid und ganz, ganz viele Geschichten von Menschen, die Leid erfahren haben. Ich denke an Jakob, ich denke an David, Daniel, Löwengrube, ich denke an Lazarus, gestorben, ich denke an Johannes, Kopf ab. Ich denke an Paulus, der in einem seiner Briefe sogar ein ganzes Kapitel schreibt, wo er beschreibt, wie es ihm ging. Manchmal hatte ich viel, manchmal hatte ich nicht viel. Manchmal ging es mir gut und manchmal nicht gut. Und er sagt am Schluss, ich habe gelernt, mit all dem umzugehen und zu leben. Die Bibel also voll vom Thema Leid und Schwierigkeiten. Vom Anfang, Sündenfall, bis hinten der Himmel ohne Leid. Und dann zwischendrin kommt ja auch Jesus, der Beginn des Neuen Testaments. Und wie beginnt das? Überlegt mal, vergleicht mal, ist heute schon politisch völlig unkorrekt, das zu sagen, aber vergleicht es mal mit dem Beginn des Islam. Ihr wisst vielleicht, dass das Wort Islam Unterwerfung heißt. Und zwar nicht Unterwerfung unter Gott, sondern Unterwerfung der anderen Menschen. Schon zur Zeit des Gründers gab es Kämpfe, Kriege für die Religion. Und wie kommt Jesus? Er kommt und leidet. Er stirbt. Er stirbt am Kreuz. Das ist der Beginn der christlichen, der neutestamentlich-christlichen, des christlichen Glaubens. Einer kommt und leidet. Leiden also wirklich ein elementares, ein zentrales Thema in der Bibel. Und die Bibel sagt es nicht nur historisch gesehen, so nach dem Motto, es gab mal Jesus, der gelitten hat und da war mal der Lazarus, der gestorben ist, sondern an vielen Stellen, ich habe euch heute zwei mitgebracht, wird davon gesprochen, dass Leiden zu unserem Leben gehört und es wird davon gesprochen, das finde ich das Spannende, über die Bedeutung von Leiden. Wir kommen gleich noch etwas darauf zurück. Wenn ihr hier mal schaut, in erster Petrus 4, Vers 12 und 13, auch da fällt ein Zweier, 12 und 13. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Schönes Lutherdeutsch. Lasst euch doch nicht verblenden, so nach dem Motto, als wäre das was Besonderes, sondern was ist das? Sondern freut euch, dass ihr mit Christus, dass es euch wohl geht, dass alles in Ordnung geht, dass ihr mit Christus leidet. Freut euch, dass ihr mit ihm leidet, damit auch ihr zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Petrus sagt, tut doch nicht so, als wäre das was Komisches, als wäre es was Ungewöhnliches. Es gehört völlig dazu. Und in Römer 5 sagt Paulus, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Oh je, kann ich mich rühmen für Bedrängnisse? Die dürfen doch nicht sein. Eben in unserer Gesellschaft, das darf nicht sein, das muss weg. Wir müssen sofort das Medikament, die Medizin, die Therapie, irgendwas finden. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Und zur Not führen wir einen Krieg. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass, und jetzt kommt eine ganz interessante Kette, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld Bewährung, Bewährung Hoffnung, und Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Leiden, sagt hier die Bibel, ist kein Unfall der Geschichte. Einer hat es mal gesagt, der eigentlich möchte, dass es uns gut geht. Leiden ist wie ein Schluckauf des Zufalls. Es sollte nicht sein. Müssen wir wegmachen. Und hier sagt die Bibel, das gehört dazu. Ich möchte euch hier in einer kleinen Tabelle kurz zeigen, wie mit Leiden umgegangen wird. Und das ist hier ganz rechts die Moderne. Da kommt die Ursache. Die Ursache für Leiden in der Moderne ist ein Unfall. Nicht vorgesehen, sollte eigentlich nicht passieren. Und welches passiert, müssen wir sofort eine Lösung finden und eine Technik, Medizin, heilen, irgendwas, es muss weg. Es darf nicht sein, damit letzten Endes eine bessere Gesellschaft entsteht. Das prägt uns ganz stark. Wir lachen jetzt vielleicht ein bisschen und sagen, das denken wir doch gar nicht. Aber das ist ganz tief in uns drin. Und in Klammern, es gibt auch eine fromme Variante davon, zu sagen, es darf ja nicht sein, dass Leiden und Schmerzen und Krankheit da ist. Das gehört zu unserem Leben dazu, sagt die Bibel. Und die Moderne sagt, es ist ein Unfall. Es sollte nicht vorkommen. Es ist nicht vorgesehen. Thomas hatte vor einer Woche, wo ist er? Draußen? Da. Vor einer Woche 50. Geburtstag. Ich habe dich jetzt nicht gefragt, Thomas, aber ich kann garantieren, was glaubt ihr, wie oft hat er den Satz gehört? Hauptsache, wie oft hast du gehört? Wahrscheinlich 100 Mal oder 50 Mal oder irgendwie so. Überleg mal diesen Satz, Hauptsache gesund. Hat ihm jemand gesagt, Hauptsache, du hast eine gute Beziehung zu Gott? Oder Hauptsache, du hast eine tragfähige Basis für dein Leben. Oder Hauptsache, du weißt, wo du in die Ewigkeit mal gehen wirst. Hat dir wahrscheinlich kaum jemand gewünscht. Aber du hast sicher, ich fantasiere es aber 100 Mal wahrscheinlich sicher, Hauptsache gesund. Ja, und was ist, wenn Thomas nicht gesund wäre? Wenn das die Hauptsache ist, dass er gesund ist, was wir uns natürlich alle wünschen, auch für die nächsten 50 Jahre, aber wenn er nicht gesund ist, wenn das die Hauptsache ist, was ist dann weg? Dann ist die Hauptsache weg. Dann ist die Basis weg für alles, was unser Leben trägt. Und dann wird unser Leben, und das erlebt ihr sicher in Bekanntschaften und in Freunden sehr schnell, dann hat es was Sinnloses, was völlig Bedeutungsloses, eben wie ein Schluck auf des Zufalls, der eigentlich nicht hätte sein sollen. Die Antwort natürlich, ich muss sofort etwas finden, um es abzustellen. Interessant ist nun, diese moderne Welt, die so fürchterlich aufgeklärt und intelligent ist, es passiert etwas Schlimmes. Was passiert dann? Auf einmal Kerzchen, Gottesdienste, Gebete. Es passt ja gar nicht zusammen. Wir haben doch gerade gesagt, es gibt keinen Gott und das hat doch alles gar keinen Sinn. Und auf einmal wird gebetet. Nach dem Anschlag in New York im 11. September, tausende von Leuten auf einmal in Kirchen. Paris vor kurzem, auf einmal Gottesdienste. Leute gehen in Kirchen, die niemals vorher in Gottesdienst gegangen wären. Vielleicht, habe ich hier drauf geschrieben, vielleicht gibt es doch noch mehr. Und vielleicht haben wir eine Ahnung, dass eben Hauptsache Gesundheit nicht wirklich das letzte Wort ist. Wir schieben das weg, solange es gut geht. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann kommt irgendwie wie so unterschwellig so eine Frömmigkeit, eine Sehnsucht nach doch mehr heraus. Und ich glaube, das kommt besonders in schwierigen Situationen, wo wir das sehen. Und das zeigt mir auch, dass wir in der Moderne etwas nicht mehr tun, was über die ganzen Jahrhunderte hin geschehen ist, dass nämlich die Menschen versucht haben, Leid zu erklären. Heutzutage wird es verdrängt und weggeschoben. Früher hat man es durchaus versucht zu erklären. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele von solchen Erklärungsversuchen. Das eine ist ein sehr moralisches oder moralistisches Verständnis. Zum Beispiel Kommunismus ist ein gutes Beispiel dafür. Da geht es im Prinzip darum, Hauptsache, ich muss das Richtige tun. Denn die Ursache von Leiden ist Fehlverhalten. Wenn jemand was Falsches tut, ist die Konsequenz Leiden. Wenn es Terroristen gibt, die Menschen quälen und töten, ist Leiden, also die Ursache von dem Leiden ist Fehlverhalten. Wenn ein Chef sich grausam mit seinen Mitarbeitern benimmt oder umgeht mit ihnen, dann gibt es Leiden am Arbeitsplatz, weil der Chef sich so benimmt. Wenn Gewalt in den Häusern zunimmt, dann leiden Frauen und Kinder sehr häufig, weil die Männer sich fehlverhalten. Wir können eine ganze Reihe von Beispielen finden. Stimmt es also? Ist das die Erklärung für Leid? Ich würde sagen, jein. Also es hat was für sich. Es ist tatsächlich so, ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, die IS hat jetzt auch den zweiten japanische Geisel ermordet, in Klammern, der übrigens Christ war, Klammer zu. Das ist natürlich, Leiden kommt durch Fehlverhalten. Grausames Leiden sogar derzeit zum Teil und auch in der Vergangenheit, in den Jahrhunderten immer wieder durch Fehlverhalten. Aber was mache ich mit der Lawine am Feldberg? Mit dem Tsunami in Asien? Was mache ich mit dem Krebs von Helga? Fehlverhalten? Hätte Helga was anderes essen sollen, dann hätte sie nicht Krebs bekommen? Ist doch Quatsch. Das heißt, ja, das ist durchaus eine Ursache für Leiden, aber erklärt es denn wirklich alles? Und es kann sogar sehr grausam werden. Menschen, die so denken, vermuten nämlich dann auch hinter jedem Leiden irgendein Fehlverhalten. Und es wird dann regelrecht gesucht. Was ist jetzt hier schiefgelaufen? Ist vielleicht die Lawine auf dem Feldberg runter, weil die nicht hätten dort Skifahren sollen oder so? Also man sucht dann die Begründung, damit man den Schuldigen hat. Oder die Tsunami kommt durch die Erderwärmung und die wiederum kommt dadurch, dass wir alle Auto fahren oder sowas. Also man versucht nachzuvollziehen, warum es so ist und versucht, es letzten Endes auf Fehlverhalten zu reduzieren. Ein Ansatz, der einen Kern von Wahrheit hat, aber sicher nicht alles erklärt. Ein zweiter Ansatz, der ist uns relativ fremd hier im Westen, im Osten, Buddhismus, Hinduismus, sehr, sehr bekannt. Der Punkt ist, man will Leiden erklären. Warum Leiden in der Welt? Warum gibt es so? Und östliche Religionen sagen uns dann relativ schnell, ist doch alles nicht so wichtig, geht doch gar nicht um das Hier. Entferne dich einfach, wenn du ein buddhistischer Mönch bist, dann gehst du irgendwo weit auf den Berg in ein Kloster, enthoben jeder Realität und weit weg von allem. Und das ist das Ziel. Lass doch das Leiden irgendwo, es findet zwar statt, aber eigentlich muss ich mich lösen, damit ich letzten Endes zur Erleuchtung komme. Was sagt die Bibel dazu? Ist Leiden etwas, wo ich mich einfach möglichst weit weg bewegen muss und möglichst weit weggehen muss, damit es so scheint, als wäre es nicht da? Die Bibel macht sehr deutlich, ich habe ja einige Bibelstellen vorher gesagt und es gibt Hunderte, wahrscheinlich Tausende, die Ähnliches sagen. Leiden ist real. Jesus im Garten Gethsemane, meine Seele ist betrübt bis in den Tod, Schweiß als Blut. Leiden ist nicht irgendwie was Theoretisches, was ich durch möglichst philosophische Gedanken irgendwie wegbekomme. Leiden ist da, ist ganz real. Ich finde immer das Buch Hiob so toll. Hiob, grausames Leiden. Familie gestorben, Vermögen weg, alles kaputt. Und dann kommen drei Freunde, und das sind, die könnten fast ins 20. Jahrhundert passen. Die erklären nämlich 40 Kapitel lang philosophisch, was da alles passiert ist. Und versuchen da ihm irgendwie zu erklären. Und da sitzt der Hiob und leidet. Muss sich schaben, weil alles so kratzt an seinem Körper, seine Familie tot. Seine Frau hat noch gesagt, komm, gib das doch auf mit diesem Gott, macht doch alles gar keinen Sinn mehr. Und dann kommen diese drei Freunde und halten ganze Vorlesungen. Ist echt richtig lustig. Und wisst ihr, wie das Buch endet? Müsst ihr mal gucken. Ganz hinten im Buch Hiob sagt Gott zu den drei Leuten, geh zu Hiob und bitte Hiob, dass er für euch zu Gott bitte. Vielleicht erhört er euch. Also was diese Leute geschwafelt haben, 40 Kapitel lang, war weder richtig noch biblisch noch was Gott haben möchte. Und letzten Endes waren sie für Hiob auch alles andere als hilfreich übrigens. Ein weiterer Umgang mit Leid ist sehr fatalistisch. Es ist halt so. Bin neulich mit Emirates Airlines geflogen. Dann sagt der Pilot so durch das Mikrofon, wenn Allah möchte, dann landen wir in Abu Dhabi. Was mache ich, wenn Allah nicht will? Dann halt nicht. Aber es ist ganz typisch. Wenn es so ist, dann ist es so. Und wenn es anders ist, ist es anders. Und so ist es halt. Und man hat sich in dieses Geschick einfach zu schicken. Man hat es einfach hinzunehmen. Es geht ja bis zum Himmel. Vielleicht bin ich da, aber vielleicht auch nicht. Es kommt darauf an, wie Gott entscheidet. In der Türkei nennt man das Kismet, das Schicksal. Es ist einfach so. Ich kann eigentlich nichts darüber selber tun. Ist das richtig? Ist das biblisch? Es hat ein Funke Biblisches auch dabei. Hiob sagt was? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Wenn er entscheidet, dann ist es so. Im Vaterunser sogar lehrt uns Jesus beten, dein Wille geschehe. Also, was Gott will, geschieht, nicht was ich will, geschieht. Aber was ist der Unterschied hier? Die Bibel ist voll von Versen, die uns auffordern, zu kämpfen, zu beten, zu Gott zu kommen mit unserem Anliegen. Es ist schade, dass Elga nicht da ist. Ich hätte sie gerne ein bisschen interviewt. Ich finde das sehr beeindruckend, wie sie das für sich persönlich macht. Gerade neulich wieder in der Gebetsstunde am Donnerstagabend hat sie gesagt, wenn Gott es so will, dann nehme ich das an. Aber ich möchte kämpfen, ich möchte beten. Ich möchte beten, dass die Chemotherapie nur die Krebszellen angreift und nicht den Rest vom Körper. Betet mit mir, helft mir. Neulich hat sie gesagt, und betet doch, dass dieses Wasser aus meinem Bauch geht. Dass Gott kann das doch tun, dass dieses Wasser sich nicht ständig in meinem Bauch ansammelt. Dazu sind wir aufgefordert, an vielen, vielen Stellen in der Bibel. Wir haben diese Anlaufstelle für unsere Anliegen, für unsere Bitten, für Ringen, für Beten, für Kämpfen. Wir Christen sagen nicht einfach, vielleicht kommt das Flugzeug an, vielleicht auch nicht, mal schauen. Sondern wir sind aufgefordert, mit Gott zu ringen. Letzten Endes wissen wir auch, es ist Gottes Wille, sein Wille geschieht. Aber wir wissen auch und dürfen das auch tun, zu ihm zu kommen mit allen unseren Anliegen. Eine letzte Art, Leiden versuchen zu erklären. Ich habe ein paar Mal schon gesagt, es ist so ähnlich, wie mir es immer in Filmen und Spielen vorkommt. Die Jüngeren wissen genau, wovon ich rede. Das ist immer eine gute Macht und eine schlechte Macht. Die schlechte kommt meistens wie so ein Drachen oder irgend sowas daher. Und es geht immer darum, irgendwelche Universen zu retten. Und dann kommt irgendeiner und will irgendwelche Universen kaputt machen. Und dann ist so ein Kampf. Ich weiß nicht, wie viele hundert Filme und Spiele die es gibt. Und man könnte sie fast austauschen. Sie sind eigentlich alle relativ ähnlich. Beginnt übrigens auch schon bei den altmodischen Dingen. Was macht Spider-Man? Der Gute kämpft für das Gute gegen das Schlechte. Oder auch schon Superman war ja so vor vielen Jahren. Hier großes S und dann geht der Kampf gegen das Böse. Wir lachen es ein bisschen, ist natürlich auch ein bisschen lächerlich, aber es prägt unser Denken. Das ist so ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und es kommt letzten Endes darauf an, dass die gute Macht, wenn ich da kräftig mithelfe beim Kämpfen, letzten Endes gewinnt. Auch hier die Frage, biblisch, unbiblisch? Durchaus was Biblisches. Gut und Böse, Satan und Gott. Ein Kampf. Aber hängt dieser Kampf oder der Ausgang des Kampfes davon ab, wie ich mithelfe? Dass ich kräftig kämpfe und dem Drachen irgendwie zu seinem Durchbruch da verhelfe? Wir lesen im Hauskreis gerade die Offenbarung. Und es ist für mich neu, die Offenbarung mal von dieser Perspektive zu lesen, zu sagen, eigentlich ist der Sieg errungen. Voll von Aussagen, die Offenbarung. Grausame Dinge werden angekündigt. Grausame Dinge werden passieren. Leiden wird passieren. Aber immer wieder kommt es, derjenige, der das Buch in der Hand hat, das Zepter in der Hand hat, derjenige, der alles schon weiß und letzten Endes als Sieger hervorgehen wird, ist wer? Gott, unser Gott. Der Sieg ist schon errungen. Es geht nicht darum, hier einen Sieg zu erringen, indem ich da irgendwie kräftig mitmache, sondern unser Herr wird der Sieger sein, auch am Ende der Geschichte. Wenn Gott beides ist, also allmächtig und auch liebevoll, dann muss das doch irgendwie einen Sinn haben. Wir können jetzt nicht zu sehr reden über diese Theodizee-Frage, die in die Schule gegangen sind, haben das sicherlich behandelt. Ich möchte auch etwas überspringen, den Gedanken, woher kommt denn das Böse? Könnt ihr mich gerne nachher darauf ansprechen, auch interessante Diskussion. Ich möchte jetzt gehen zu der Fragestellung, wozu eigentlich? Wozu das Ganze? Wenn Gott liebevoll und allmächtig ist, dann kann er doch das einfach verhindern, oder nicht? Kann er doch. Wäre ihm doch eine Leichtigkeit, warum nicht? Interessante Geschichte, könnt ihr mal nachlesen als Hausaufgabe in Johannes 11. Johannes berichtet uns da die Geschichte von dem Lazarus. Befreundete Familie von Jesus. Jesus kennt sowohl den Lazarus als auch seine beiden Schwestern Maria und Martha sehr gut. Lazarus sehr krank. Und die Martha hat jetzt die Theologie drauf. Die Martha sagt, komm, wir holen diesen Jesus, der kann sowas. Haben wir schon ein paar Mal gesehen, der macht so Leute gesund, den holen wir jetzt. Und dann kommt die Nachricht zu Jesus, dein Freund Lazarus ist krank. Und jetzt kommt der interessante Vers 5. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus waren gute Freunde. Als er nun hörte, dass er krank war, und hört es mal hier auf, also er hat sie lieb und er hörte, dass er krank war, wie würde es weitergehen? Und er geht natürlich hin und hilft. Geht der Satz so weit? Ist verrückt. Er liebte Martha und auch den Lazarus, der krank war. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 dort Tage an dem Ort, wo er war. Er ist absolut verrückt. Also hätten wir das Ende von diesem Vers nie erwartet. Wenn er die Menschen liebt, dann geht er doch hin und hilft. Warum sagt er, okay, habe ich verstanden, Lazarus ist krank und bleibt noch mal 2 Tage, wo er gewesen ist. Jesus kommt nach diesen 2 Tagen vermeintlich zu spät. Inzwischen Lazarus gestorben. Und auch hier wieder die Martha hat die Theologie drauf und sagt, Martha spricht zu Jesus, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Stimmt, Gott kann heilen, Jesus kann heilen. Also Jesus, warum warst du nicht da? Was soll das jetzt? Wenn du da gewesen wärst, das weiß sie, wäre er nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich sogar, dass was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus antwortet dann drauf und spricht davon, dass der Bruder auferstehen wird. Auch hier wieder die Martha, totale Theologin, weiß es genau und sagt, klar, jüngster Tag, er wird auferstehen. Also ist die Situation klar, der Lazarus ist gestorben. Die Martha sagt, Mensch, Jesus, wir haben es dir doch gesagt, er ist krank. Und dann brauchst du noch 2 Tage, bis du endlich hier bist. Jetzt ist es zu spät. Der Lazarus, der Bruder, ist tot. Vers 15 in diesem Text, ihr müsst ihn unbedingt mal dann zu Hause lesen, der ist super spannend. Vers 15 sagt Jesus selber, und ich bin froh um euretwillen, da sind die Jünger mit gemeint, dass ich nicht da gewesen bin, damit, was? Ihr glaubt. Jetzt lasst uns zu ihm gehen, weil es in Vers 15 das noch vorher gegangen ist. Und was war das Ergebnis? Am Ende des Kapitels, Vers 43, er rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Lazarus war also schon einbalsamiert und in seinem Grab. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, verhüllt. Jesus spricht, löst die Binden und lasst ihn gehen. Er hat also 2 Tage gewartet, wo er gut hätte gehen können. Lazarus ist bereits tot und Jesus weckt hier Lazarus auf. Was ist das Ergebnis? Nicht nur ab dem Moment, ab Kapitel 11 in Johannes, wird Jesus besonders verfolgt, sondern, weiß nicht, ob ihr das wusstet, auch den Lazarus wollten sie verfolgen. Im 12. Kapitel, direkt im Anschluss, heißt es, aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten. Warum? Denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. In diesem Fall, ich möchte da nicht eine allgemeine Aussage draus machen, aber was war in diesem Fall jetzt passiert? Die durch das, dass Jesus zu spät kam, vermeintlich zu spät, dass der Lazarus gestorben ist und Jesus dann das Wunder getan hat, ihn aufzuwecken, was ist passiert? Menschen sind zum Glauben gekommen. Und zwar so viele, dass es den Hohepriestern schon suspekt war und sie sagten, nicht nur Jesus muss weg, sondern auch der Lazarus. Hätte er früher kommen können? Klar. 2 Tage hätte Jesus auch dorthin gehen können und dann das andere tun, was er dort die 2 Tage lang getan hat. Er hat sich bewusst entschieden, es so rum zu tun. Ich habe neulich eine Geschichte gehört, die das relativ gut beschreibt. Schafe in Irland, die haben manchmal Parasiten in ihrem Fell. Und die einzige Methode, diese Parasiten wegzubekommen, weil die relativ resistent sind, ist das ganze Schaf zu baden. Jetzt bin ich kein Mediziner, ich weiß nicht, ob das Antibiotika ist oder irgendeine Lauge, wo die da rein müssen, die Schafe, damit diese Parasiten rausgehen aus dem Fell. Mögen die Schafe baden? Überhaupt nicht. Ihr könnt euch das Geblöke vorstellen, wenn der Schäfer diese Schafe in dieses Bad bringen muss, damit die Parasiten weg sind. Nun, die Schafe hassen das wie die Pest im Prinzip, aber der Schäfer möchte ja das Beste für die Schafe. Der möchte, dass die Parasiten weg sind, dass sie wieder gesund werden. Wenn der Schäfer also die Schafe quält, tut er das, weil er nichts Gescheiteres weiß? Tut er das, weil er die Schafe nicht liebt? Er tut es, weil er die Schafe liebt und weil er weiß, das ist jetzt das Richtige für die Gesundheit und das Wohlergehen dieser Schafe. Das Interessante ist, stellt euch mal vor, der Schäfer versucht es zu erklären. Er kann ganz liebevoll mit den Schafen sprechen, die streicheln und so. Kapieren die das? Die hassen das immer noch wie die Pest, in diese Lauge da zu müssen. Da kann er ganz freundlich sein, tätscheln. Ich weiß nicht, was ein Schäfer sonst noch alles macht, um mit seinen Schafen zu reden. Ich würde mal die Vermutung wagen, ohne dass ich jetzt Tierarzt bin, dass der Schäfer das nicht schafft, das den Schafen klarzumachen. Im Endeffekt bringt er sie in diese Lauge und reinigt sie von diesen Parasiten. So ähnlich, so simpel es vielleicht dieses Beispiel auch klingt, ist es zwischen uns und Gott. Wenn Gott Gott ist, dann heißt die Tatsache, dass ich ihn nicht verstehe, nicht, dass es ihn nicht geben kann. Sondern heißt es einfach, ich verstehe ihn nicht. So ähnlich wie die Schafe den Schäfer nie verstehen werden und wahrscheinlich an ihrem Lebensende noch denken, warum hast du uns immer in diese komische Soße gedrückt? Wenn ich schon von vornherein Gott eigentlich eher ablehnend gegenüberstehe, dann ist es ein gutes Argument und das über die Jahrhunderte eben, Theodizee-Frage, ihr habt es vielleicht in der Schule behandelt, millionenfach gemacht worden. Wenn ich Gott kritisch gegenüberstehe, dann ist es ein tolles Argument zu sagen, kann es ja gar keinen Gott geben. Ist ein Gott, der das tut, liebe Zeit. Den kann ich verzichten, den brauche ich nicht. Wenn für mich Gott Gott ist, wenn ich ihm vertraue, dann bleibt er Gott, auch wenn er Dinge tut, die ich nicht verstehe. Diese Aussage, wenn Gott nicht allmächtig und nicht liebevoll, dann kann das ja gar nicht zusammenpassen, die klingt unheimlich intelligent. Und es sind wahrscheinlich meterweise, wahrscheinlich viel, viel mehr, meterweise Bücher geschrieben worden zu dem Thema. Es klingt sehr intelligent und gelehrt. Aber mit Verlaub ist kompletter Quatsch. Ich denke an meine Tante Else, die jetzt heute leider krank ist. Sohn verloren mit 18 Jahren Knochenkrebs, Mann verloren mit knapp über 60 an Krebs, vor einem Jahr Tochter diagnostiziert mit Brustkrebs mit 50 Jahren. Sie selber inzwischen gesundheitlich sehr angeschlagen und sie hat mir neulich gesagt, ich verstehe Gott nicht, aber ich vertraue ihm. Das ist ganz simpel, nichts Hochtheologisches, aber es trifft hundertprozentig auf den Nagel auf den Kopf. Ich verstehe Gott nicht, sagt sie, aber ich vertraue ihm. Elizabeth Elliot, ihr kennt sie vielleicht als die Frau von Jim Elliot, dem Missionar in Südamerika. Ihr Mann Jim, sie wollten ja zu den Waurani-Indianern gehen, um dort das Evangelium zu bringen. 5 junge Männer, ausgebildete, dynamische, hingegebene, tolle junge Männer, lange gebetet, lange Vorbereitung. Endlich gehen sie in dieses Gebiet, wo diese Indianer sind. Und nur wenige Stunden später sind alle 5 tot, ermordet durch diese Indianer. Sie, die Frau Elizabeth Elliot, als Witwe, bleibt zurück. Vor diesem Ereignis war sie selber schon unterwegs in diesem Gebiet, ein bisschen woanders. Und sie hatte einen Sprachhelfer, der einzige war, der Spanisch und diese Sprache, Colorado hieß die, gesprochen hat. Dieser Sprachhelfer wurde einfach ganz blödsinnig ermordet. Und damit hatte sie niemand mehr, der ihr die Sprache erklären konnte. Kurz darauf, Flut, und damals gab es ja noch keine Computer, die hatten so Kärtchen, wo sie alles aufgeschrieben haben, was die Sprache und die Vokabeln betrifft. Flut kommt, Haus kaputt, die ganzen Kärtchen weg. Jahrelange Arbeit der Übersetzung, man würde menschlich sagen, für die Katz. Und diese Elizabeth Elliot hat in ihrer eigenen Biografie, die es seit langer Zeit als Buch gibt, in der neuen Auflage von 1996 ein ganz interessantes Vorwort geschrieben. Da sagt sie, wir sind versucht, eine einfache Formel aufzumachen. 5 Männer, einer davon war ihr eigener Mann, 5 Männer sterben, deshalb gibt es jetzt x Christen unter den Waurani. Vielleicht, sagt Elizabeth Elliot, vielleicht auch nicht. Gott ist Gott. Ich entthrone, sagt sie weiter, Gott in meinem Herzen, wenn ich fordere, dass er so handelt, wie es meinem Gerechtigkeitssinn entspricht. Es wäre derselbe Geist, der auch höhnte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Kreuzigung Jesu. Es ist Unglaube, sagt Elisabeth weiter, ja sogar Rebellion, wenn man sagen wollte, Gott hat kein Recht, 5 Männer Leben zu nehmen, wenn er nicht im Gegenzug dieses oder jenes tut. Sie sagt da mit anderen Worten, was meine Tante Else auch sagt, ich verstehe Gott nicht, Das ist jetzt etwa 30 oder 40 Jahre her, dass diese Männer getötet wurden. Und noch heute, sagt sie, sie lebt ja noch, ich verstehe das nicht, aber ich vertraue ihm. So sehr wir Leid hassen, es nicht mögen, es wegdrücken möchten und am liebsten nicht haben möchten, so sehr verändert es unser Leben. Wozu leiden? Wir haben es beim Lazarus gesehen, Menschen glauben. Wir haben vorher Römer 5 gelesen, den Vers hatten wir schon gelesen. Die Kette, die Paulus aufmacht, der sagt, Bedrängnis führt zu Geduld, Geduld zu Bewährung, Bewährung zu Hoffnung. Und Luther sagt, lässt nicht zu Schanden werden. Man kann sagen, das gibt Halt und Zuversicht. Das bringt Leiden. Was bringt Leiden? Leiden verändert unser Leben. Ein paar Zitate, die du am Anfang hattest, Carsten, ich glaube vom Oscar Wilde, war so ähnlich. Wer nicht Leiden miterlebt hat, weiß eigentlich gar nicht richtig, was Leben ist. Ich denke, vergleicht es mal mit einer Muckibude oder mit jemandem, der ein anderes Training für irgendeine Sportart macht. Ich bin ja kein regelmäßiger Besucher von diesen Buden, ich kenne das mehr aus Bildern. Aber wenn man dann so sieht, wie die Leute mit ihren Gewichten arbeiten und Schweiß und überhaupt, und die gehen ja bis an die Schmerzgrenze. Das heißt, man fügt sich bewusst etwas zu, man trainiert, man macht, man schwitzt, man um was? Einfach, weil das schön ist und weil man sich da wohlfühlt dabei, wenn man schwitzt und wenn es weh tut. Ich habe einen Freund, der ist Marathonläufer. Der hat so ganze Programme, wie er sich auf einen Marathon vorbereitet. Das kommt dann oft vor beim Mittagessen, sagt er, nee, das kann ich heute nicht essen, das passt nicht in mein Programm, heute muss ich, keine Ahnung, Nudeln essen, weil das gehört jetzt dazu. Warum tut er das? Damit er am Schluss kräftig ist, dass er stark ist. Training, Muckibude, Leiden. Es macht uns stark. Es verändert uns in unserem Charakter. Und jemand hat mal gesagt, nichts kann Leid ersetzen in dem, wie es unser Leben prägt, unser Leben verändert, unser Leben ausrichtet. Wozu führt Leid noch? Es führt zu gestärkten Beziehungen. In Not, in schwierigen Situationen zeigt sich, wer ein wirklicher Freund ist. Oder? Habt ihr sicher auch schon erlebt. Wenn es gut läuft, da weiß man eigentlich nicht so ganz genau. Und die einen stehen zu einem, die anderen auch, aber eigentlich läuft ja alles ziemlich glatt. Und dann geht es nicht so glatt. Und es ist fast wie Spreu und Weizen, wo dann klar wird, wer ist wirklich Freund. Und viele Menschen berichten, dass Beziehungen, die in Schwierigkeiten entstanden sind, über Jahre, Jahrzehnte hin letzten Endes halten und prägen, wenn man gemeinsam mit Gott durch diese Schwierigkeiten gegangen ist. Und das Letzte, es verändert auch Prioritäten. Und das ist das Lebensprägende dabei. Es verändert Prioritäten bei mir selber. Leiden demütigt mich irgendwie. Es läuft nicht glatt. Dinge gehen schief. Es ist nicht angenehm. Es zeigt auch meine Abhängigkeit. Wenn ich dann zu Gott schreie und ihn brauche, da bin ich nicht der starke Mann, sondern da zeige ich meine Abhängigkeit von ihm, von unserem Herrn. Es ist wie zu sagen, ich habe es nicht im Griff. Und es ist gut. Das ist eine wichtige Lektion in unserem Leben. Es verändert auch die Priorität gegenüber anderen. Wenn du selber in Not bist oder warst, siehst du andere Menschen in Not ganz anders. Wenn du selber in Schwierigkeiten bist, würdest du am liebsten zu jemandem gehen, der bei immer alles glatt und immer alles toll und Friede, Freude, Eierkuchen? Wahrscheinlich nicht. Sondern du würdest wahrscheinlich zu jemandem gehen, der Ähnliches oder auch Schwieriges mitgemacht hat. Letzte Woche Kinderbetreuung und bei unserem Deutschkurs für die Frauen, wer war hier? Wer hat die Kinder betreut? Maria. Mann verlässt sie wegen einer anderen Frau, lässt zurück zwei Kinder, ein bankrottes Geschäft, Schulden, an denen sie heute noch abbezahlt. Und sie ist hier und hilft. Radha, schwerer Unfall vor einigen Jahren, verliert den Mann, verliert den Enkel, verliert die Nachbarin, verliert im Prinzip alles. Und sie strahlt und kommt und hilft den Kindern unserer Asylfrauen hier. Ich glaube, Leiden ändert Prioritäten gegenüber anderen Menschen. Ich habe noch kaum so leuchtende Augen und so viel Fröhlichkeit gesehen, als bei Menschen, die auch durch Schwierigkeiten gegangen sind. Leiden verändert auch die Priorität gegenüber Dingen. Wenn das Auto nur noch ein Häufchen Schrott ist, dann sind auch die Metallfelgen und ich weiß nicht welche Zierstreifen völlig wirklich unwichtig. Dinge erscheinen in neuem Licht, wenn Leid da ist. War es so wichtig, wie ich dachte? Was ist wichtig? Was ist unwichtig? Stiftung Warentest macht ja immer so diesen Härtetest, lässt Dinge fallen, testet, ob gut oder schlecht. Ich glaube, Leiden ist auch hier wie so ein Spreu und Weizen trennen. Dinge werden unwichtig und andere Dinge sehr, sehr wichtig. Und es ändert auch meine Priorität in Bezug auf Gott. Und wir beobachten, ihr habt es sicher auch schon beobachtet, immer auch beide Richtungen. Ich kenne Menschen, die nach Leiden gesagt haben, und das war's, und dieser Gott ist für mich keine Diskussion mehr, ich gehe weg. Wir hatten neulich Besuch von jemand, arbeitet bei Mann und Hummel, oder hat dort gearbeitet. Sohn ist als Kind ums Leben gekommen, und bis heute, viele Jahre später, sagt er, Gott ist für mich durch. Wer das erlaubt, nichts für mich. Wir kennen andere Menschen, die im Leid und durch Leid Gott näher gekommen sind. Ich wünsche mir sehr, das Leiden, das wir erleben, das ihr erlebt, das wir alle zusammen erleben, uns näher zu Gott bringen kann und uns mehr mit ihm in Verbindung bringt. Ich möchte schließen mit drei Bildern aus der Bibel zum Thema Leid. Das erste Bild hier oben, das ist das Tal. Und den Vers brauche ich euch wahrscheinlich gar nicht vorlesen, den kennt ihr. Und wanderte ich auch im finstern Tal. Wie geht's weiter? So fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wanderte durchs finstere Tal. Schon allein das Wort Wandern beschreibt einen Prozess. Ich gehe durch. Es gibt auch eine Perspektive dahinter. Es gibt ein finsteres Tal, aber ich gehe mit, sagt Gott. Mein Stecken, mein Stab, die trösten mich. Ein anderes Bild, das immer wieder im Alten Testament besonders vorkommt, ist das Bild des Wassers. Durchs Wasser gehen. Ein Bild für Schwierigkeiten, wo ich durchgehen muss, um ans andere Ufer anzukommen. Und der wohl eindrücklichste Text zu dem Thema kommt aus Jesaja 43. Jesaja 43, Vers 2. Da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ein Bild, ein Zeichen oder ein Ausdruck für Schwierigkeiten, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und jetzt kommt schon das zweite Bild oder das nächste Bild. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht verbrennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Und Vers 5, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Das dritte Bild ist jetzt hier in diesem Text in Jesaja schon angesprochen worden und wird nochmal sehr stark ausgeführt in Daniel. Das Bild von Feuer. Auch hier das Bild, das Schwierigkeiten ausdrückt. Und ihr kennt die Geschichte von Daniel oder seinen Freunden, die vor der Situation oder vor die Entscheidung gefällt oder gestellt wurden. Entweder beten sie die Götter an, die der König befohlen hat, oder sie gehorchen ihrem eigenen, ihrem wirklichen, wahren Gott. Und damit wäre der Tod besiegelt. Löwengrube, Feuer, Ofen, keine Chance zum Überleben. Und diese Leute geben dem König eine ganz, ganz interessante Antwort. Daniel 3, Vers 16, das sagen die dem König. Es ist nicht nötig, zum König übrigens, sagen sie das, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen. Aus deiner Hand, o König, kann er uns retten. Vers 18, und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Wir wissen, sagen die drei, dass Gott uns retten kann. Und wenn es Gott nicht will, diesen interessanten Zusatz, den sie hier hinzufügen, diese Balance, von der wir es vorher schon mal hatten, zwischen ich weiß, Gott kann. Er wird, er möchte, er liebt mich, er kann. Ich darf darum flehen, ich darf darum bitten, ich darf darum ringen, ich darf es zu ihm bringen. Wenn unser Gott will, er kann. Und ihr kennt das Ende der Geschichte, da war plötzlich ein vierter Mann, ein Engel, der die drei Freunde aus dem Feuer gebracht hat. Aber die drei Freunde sagen dem König ganz direkt ins Gesicht und sagen, unser Gott kann, Sieger, kann, Allmacht, Vollmacht. Aber wenn er es nicht will, dann sollst du wissen, sagen sie dem König, auch dort wird uns unser Gott retten. Unser Gott kann vom Tod retten und durch den Tod retten. Was lernen wir daraus? Was möchte ich, dass ihr mitnehmt? Und dafür können wir es dann auch gleich noch beten. Wenn du Jesus vertraust, wenn du in ihm ruhst, dann wünsche ich mir, dass wir Leiden sehen, so wie das Feuer für Gold, das ja eine reinigende, eine positive Wirkung hat. Möchtest du ein Mensch werden, der seine eigenen Stärken und Schwächen kennt? Ein Mensch, der mit Leidenschaft und mit Gefühlen auch für Menschen in Not da ist? Möchtest du ein Mensch werden, der tiefes Vertrauen in Gott entwickelt, das nicht durch Enttäuschungen des Lebens sofort ins Wanken gerät? Vielleicht entsprechend dem Zitat auch von Oscar Wilde, möchtest du einfach ein Mensch werden, der Lebenserfahrung hat? Dann wird die Lektion dazu Leiden heißen. Ohne Leiden wirst du dahin nicht kommen. Und die zweite Aussage, die ich uns mitgeben möchte, ist, ob dunkles Tal, ob Wasser, ob Feuer, da ist jemand, der geht mit. Gott kann, Gott will und er wird mit uns gehen. Amen.